Alles klar. Okay,
ja.
Jetzt läuft es in der Super. Richtigen Spur. Sehr gut.
Perfekt.
Ich habe dich jetzt Alles auf dem klar. Bildschirm. Ich sehe dich. Siehst du mich auch?
Ich sehe dich auch.
Hervorragend.
Ja, dann leg mal los.
Ja, leg mal los. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zur ersten Folge von Kleinschmidt und Hinsch, einem Theater-Kahn-Podcast. Valentin, was kann Theater?
Theater-Kahn-Podcast.
Absolut richtig.
Ja, wie schön, dass es jetzt hier wirklich zum Äußersten kommt. Wir haben ja schon lange vor, einen kleinen Podcast zu machen, um den Podcast-Dschungel noch mit diesem wertigen Gut zu bestücken.
Absolut, absolut.
Tatsächlich kam vor einigen Wochen der liebe Holger, der Intendant des Theaterkahns, auf uns zu und hat uns gefragt, wollt ihr nicht einen kleinen Podcast für den Theaterkahn aufnehmen? Und da haben wir selbstverständlich Ja gesagt. Da haben wir gesagt, Holger, was ist denn die Idee? Warum? Was kann dieser Podcast leisten, was die 2 Millionen andere Podcasts in Deutschland zurzeit noch nicht leisten? Und der meinte, es sei diese ganz besondere Dynamik zwischen euch beiden in Kombination mit euren Einblicken ins Theater live, das vielleicht interessant sein könnte für viele,
ja,
für viele da draußen.
An der Stelle kann man sagen, ich glaube, Holger weiß überhaupt nicht, worauf er sich da eingelassen hat. beim Thema Dynamik vor allem. Gut, jetzt nehmen wir heute die erste Folge auf an einem Freitagnachmittag nach einem sehr hektischen Mediamarktbesuch. Haben wir es endlich geschafft, uns vorm Rechner zu sehen. Nach langen Jahren des Ausharrens von Valentins Seite, ob wir das nicht endlich mal vielleicht geschissen kriegen mit diesem Podcast, kam dann der Anstoß von Holger, der jetzt dafür gesorgt hat, dass wir tatsächlich hier voreinander sitzen. Ich hätte es nicht gedacht, dass es dazu noch kommt. Mal sehen, wo uns dieser Weg noch hinführt.
Ganz genau. Und wir werden hier, wie Holger sich das gewünscht hat, über ja, Theater und unsere Leben reden und immer mal den großartigen Theaterkahn in Dresden erwähnen.
Ja, selbstverständlich. Dafür werden wir ja bezahlt, ne? Also.
Genau. was gut läuft, was schlecht läuft. Und natürlich war ein Aufhänger auch, dass der liebe Yannick jetzt nach wie vielen Jahren am Staatsschauspiel Dresden? 10?
Ich war jetzt 10 Jahre mit Studiozeit am Staatsschauspiel Dresden, ja.
Halleluja. 10 Jahre war Yannick jetzt in Dresden am Staatsschauspiel und ist jetzt schweren Herzens, weiß ich nicht, schweren Herzens, aber er ist auf jeden Fall jetzt nach Hamburg ans Thalia-Theater gegangen und ich bleibe da. Ich bin zwar auch nicht mehr ganz offiziell wohnhaft in Dresden, aber immer noch mehr als Yannick, denn ich arbeite immer noch in Dresden, unter anderem eben am Theaterkahn und ja, deswegen gibt es so, der eine bleibt da, der andere geht weg, aber wir bleiben trotzdem Dresden verbunden.
Ja, zumal
und
man
in
ja
diesem
sagen,
Geist.
Ja, entschuldige
das
bitte.
Das Ganze jetzt statt.
Die Latenz.
Kein Problem.
Geil. Okay, ja, da haben wir ein bisschen übereinander gelegen. Ja, man kann das ja durchaus sagen. Wir haben beide sehr viel Zeit zusammen verbracht während des Studiums in Leipzig. Wir waren zusammen am Studio in Dresden.
Studio, für alle, die es nicht wissen, das ist quasi der Ableger von der Schauspielschule in Leipzig.
Richtig.
Das Schauspielstudio in Dresden.
Genau.
Da gehen dann die Studenten im 3. und 4. Jahr ans Theater und werden quasi praktisch ausgebildet.
So ist es.
Und das war jetzt 2015 bis 2017 irgendwie so.
Genau.
Ne?
Und da waren wir auch noch zusammen. Du kommst aus Dresden. Wir haben da viele schöne Jahre zusammen verbracht. Du bist dann weitergezogen, erstmal weg nach Coburg und dann auch nochmal für ein Intermezzo zurück nach Dresden gekommen. Und man kann ruhig sagen, wir sind beide nicht mehr da, aber es soll natürlich schon darum gehen, dass wir immer wieder nach Dresden zurückkommen. Du ja allein familiär schon und natürlich um am Theaterkahn Tatortreiniger zu spielen unter anderem. Und ich komme auch zurück, um am Staatsschauspiel als Gast noch ein paar Abende weiterzuspielen. Das heißt, wir werden uns auch, so hoffe ich doch, in Dresden auch immer mal wieder für eine Folge begegnen. Jetzt sitzen wir vorm Rechner, aber wir werden das auf jeden Fall versuchen, dass wir in Dresden auch vielleicht das ein oder andere zusammen erkunden.
Ja, definitiv. Genau so. Dresden bleibt ein wichtiger Anker unserer Arbeit, unserer Freundschaft, unseres Lebens. Ich komme darüber hinaus eh aus Dresden und freue mich immer da zu sein, um meine Familie zu besuchen und einfach diese verdammt schöne Stadt anzuschauen. Ja, Ja, das steig mal, würde ich sagen, ein ja, ins, reicht. Ins Spektakel,
genau.
Oder?
Ja, die Anmoderation reicht jetzt. Das ist ja auch, man hört ja auch keinen, man hört ja das auch nicht, um Leute mit einem sprechen zu hören. Ist ja viel lustiger, Leute Richtig. Zu belauschen also, beim Sprechen wahrscheinlich.
Man kann sich es auch einfach anhören, um sich in den Schlaf lullen zu lassen. Das ist auch in Ordnung.
Ja, wir machen ein bisschen ASMR. Kein Problem.
Genau, genau, genau. Aber Yannick, erzähl doch mal, wie ist denn so dein Start in Hamburg vonstatten gegangen? Ja. Bist du gut angekommen?
Ja, ich bin gut angekommen. Ich war heute unterwegs für unser Vorhaben heute, war ich im Mediamarkt und danach musste ich ganz dringend was essen. Und ich war auf dem Markt in Altona-Ottensen, das ist da irgendwie in der Nähe vom Altonaer Bahnhof, bin da kurz über den Markt gelaufen und dachte, okay, alles klar, jetzt gönne ich mir mal eine Currywurst. Ich muss ja heute Abend noch auf die Bühne, wir spielen heute Abend, was ihr wollt. Damit hatten wir letztes Wochenende Premiere.
War ich übrigens in Hamburg, habe ich mir angeschaut, das hat der Yannick ganz toll gemacht. Ja. Yannick ist ja ein kleines Goldkehlchen, wie Dresdnerinnen und Dresdner und auch die ganze Welt eigentlich mittlerweile weiß.
Ja. Du ja, aber und? Auch. Davon werden wir ja wahrscheinlich auch noch einiges zu hören bekommen. Aber pass auf, ich war dann Currywurst essen und da ist es mir gekommen. Da habe ich es mir überlegt. Da dachte ich, ich frage dich mal, du bist ja jetzt in Berlin, ne? Auch.
Ja, auch.
Und es gab ja jetzt gerade auch Pressemeldungen darüber, dass die Currywurst... Ich habe keine aktuellen Podcasts gehört, ich weiß nicht, ob es jemand schon thematisiert hat, aber die Erfindung der Currywurst ging jetzt nach Duisburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich müsste nochmal nachschauen, ich glaube 1936, ich habe es wirklich nicht vor mir gerade, ungelogen, ich gucke hier einfach nur in meinen heißen guten Abendtee und da ist mir aufgefallen, Currywurst ist wirklich ein Thema, also nicht nur, dass ich das beim Chansonabend gesungen habe von Grönemeyer, sondern ich esse es auch wahnsinnig gerne und ich muss sagen, Currywurst in Dresden, wo hast du die gegessen? Weil das ist ein ewiges Streitthema.
Kleinschmidt und Hinsch, ein Currywurst-Podcast. man sieht, man steigt gleich mit den wirklich wichtigen Themen ein. Ich weiß nicht, Yannick, die Currywurst, Curry und Co. damals, als das in Dresden aufgemacht hat, das war ein absolutes Event für mich als Jugendlichen am Schillerplatz. Ich habe in der Kreuzschule bin ich ausgebildet worden und da hat irgendwann, als ich so 11., 12. Klasse war, der Curry und Co. am Schillerplatz in Dresden aufgemacht und da waren wir immer. Mittlerweile ist es so ein bisschen...
Es ist irgendwie...
Ich war ja nie großer Fan davon.
Es ist, die Pommes sind wirklich gut bei Curry und Co., finde ich, aber die Wurst ist so mittel. Ich weiß nicht, keine Ahnung, eben auf diesem Markt, wirklich, das klingt jetzt total bescheuert, aber ich musste darüber nachdenken, weil Curry 24 in Dresden und nein, wir haben keine irgendwie Partnerschaft, Werbung oder so, aber ich muss sagen, da habe ich die beste Currywurst bisher gegessen, in Dresden. Und die jetzt auf dem Markt, die war okay, aber ich weiß nicht, wie du dazu stehst, also bei Curry24 in Dresden, da schneiden die Wurst von Hand. Hier auf dem Markt haben die so ein Häckselgerät. Nee, ernsthaft, das geht mir richtig auf den Sack. Dieses Häckselgerät, was quasi die Wurst zerschreddert und du denkst, ich hätte mir auch eigentlich, also ich habe mich gefreut, irgendwie die, weißt du, so einzeln aufpieken zu können. Nein, es sind 5,5 Stücke Wurst. Die sehr von unterschiedlicher Stärke. Es war wirklich.
Ich kann dir dazu nur sagen, dass mich Currywürste eigentlich jetzt nicht in so Größenordnungen interessieren. Ich habe natürlich eine große Currywurst-Vergangenheit. Auch in Magdeburg war ich liebend gern in einem Curryladen, der hieß, glaube ich, Curry, weiß ich nicht, 45 oder so. Nee, oder 69, irgendeine Zahl dahinter. Und habe immer sehr gerne Currywurst gegessen, bis ich irgendwann rausgefunden habe, das ist ein Nazi-Betrieb.
Oh.
Das wurde so in der Stadt kolportiert und dann schmuck sie nicht mehr ganz so gut. Aber ehrlich gesagt bin ich da nicht so dogmatisch, was so die Schnitttechnik meiner Currywurst angeht. Yannick, erzähl doch mal, was war denn, nachdem du
du willst schon in die privaten Sachen eintauchen.
Ja, ich würde sagen, wir haben immer nur bedingt Zeit, Yannick.
Ja, genau. Und ich habe versucht natürlich...
Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt.
Ach komm, lüg mich doch nicht an. Ich dachte, wir gucken einfach mal, was so passiert, wenn wir das Thema Currywurst anschneiden. Ich habe gemerkt, das ist nicht so auf fruchtbaren Boden gefallen.
Ja, ist halt die Frage, machen wir Hochkultur oder machen wir hier einen Food-Podcast?
Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal, wir müssen das noch ein bisschen eruieren, wie wir das hier gestalten. Glaube ich zumindest. Weil im Moment, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Moment habe ich das Gefühl, es hören schon 1000 Leute zu. Und das verunsichert mich. Ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht.
Ich merke, du scheust dich noch ein bisschen so über deine Kernkompetenz zu reden. Ja, du hast dich versucht, über die Currywurst anzunähern, aber vielleicht, ich glaube, die Leute wollen wissen, was am Thalia Theater so abgeht, ne? Die Insights.
Die Insights, oh je. Ja, es ist wirklich schön. Tolle Stadt, Hamburg. Mir auch nicht fremd. Ich bin hier ein bisschen familiär noch verwurzelt und es war ein toller Start. Wir haben Schlägerpunk gespielt am 13. September, zur langen Nacht der
Theater. Mit unserer Band Schlägerpunk. Deswegen, es fühlt sich auch für mich an, als wäre ich quasi von Stunde Null dabei gewesen. Ganz großartig, Yannick hat, wir haben ja letztes Jahr zur Saisoneröffnung von Staatsschauspiel Dresden, war das letztes Jahr? Ja, war letztes Jahr, glaube ich, haben wir mit unserer Band Schlägerpunk gespielt und dieses Jahr jetzt eben vor kurzem zur Saisoneröffnung, Eröffnungswochenende vom Thalia Theater in Hamburg. Und wir wurden da wirklich warm, mit offenen Armen empfangen.
Das war sehr toll, ja. Das hat großen Spaß gemacht, auch wenn wir kurzfristig umdisponieren mussten und Philipp Friesel, unser Gitarrist, leider sich eine Entzündung in seinen Zeigefinger gezogen hat. Dann ist Kerstin eingesprungen. Es war ein tolles Konzert, hat großen Spaß gemacht und war für mich natürlich super angenehm, mit so vielen lieben Menschen, die ich schon lange kenne, starten zu können. Und eine Woche später war dann die Premiere von Was ihr wollt, die erste Premiere hier am Thalia Theater von der neuen Intendanz. Und das hat auf jeden Fall auch sehr großen Spaß gemacht. Wir haben dann gleich die zweite gespielt am Samstag letzte Woche. Und heute ist die dritte Vorstellung. Da werde ich gleich hinfahren.
Ja, ich war da, ich habe sie mir angeguckt, ist ein guter, locker, flockiger Abend, wo, ich habe es bereits angesprochen, Yannick ein paar sehr schöne Szenen hat. Direkt wurde er mit Szenenapplaus in Hamburg aufgenommen, in die Herzen des Hamburger Publikums. Es ist eine schöne Shakespeare-Inszenierung, aber ich habe mich tatsächlich eine Sache gefragt, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu nahe treten. Wer weiß, nicht, dass du dir jetzt quasi in Woche 2 schon verkackst am Thalia Theater, aber ich glaube, diese Frage, die lag mir auf dem Herzen. Sonja Anders, die Intendantin vom Thalia Theater, die kam ja mit einer Agenda irgendwie nach Hamburg, um sozusagen das Theater weiblicher zu machen, ein bisschen feministischer zu machen, auch sicher ein bisschen progressiver zu machen und dann mit so einer Shakespeare-Komödie anzufangen, die sehr gut gemacht und gut sichtbar ist, sehbar, gut konsumierbar war, aber ja jetzt, glaube ich, so als ultimatives Statement eher ungeeignet ist. Habe ich kurz drüber nachgedacht. Warum diese Entscheidung? Was meinst du? Wie siehst du das?
Ja, jetzt steigen wir natürlich gleich ein in den Theater-Deep-Talk. Ich hatte natürlich gehofft, dass wir so ein bisschen einfach erstmal ein bisschen Quatsch machen können.
Yannick, die Currywurst, und die haben wir schon.
Unbeobachtet einfach. Ja, du wolltest dich ja nicht so richtig drauf einlassen. Das ist wirklich, ich könnte auch gleich mit einer Gegenfrage starten. es ist wirklich, es soll doch hier um den Theaterkahn gehen, Valentin.
Ja, wir können gleich über den Theaterkahn und über Currywürste reden, aber das interessiert mich tatsächlich.
Ja, also final kann die Frage natürlich am besten Sonja Anders beantworten.
Die kommt vielleicht auch mal hier im Podcast vorbei.
Genau, das können wir sie ja gerne mal fragen, ob sie darauf Lust hat, bei uns vorbeizukommen oder wir bei ihr vorbeizukommen. Also das kann am besten natürlich Sonja beantworten. Ich glaube, es geht ja bei Theater und bei Stadttheater, da sage ich dir auch nichts Neues, immer darum, ein Spektrum abzubilden. Und das Thalia Theater ist ja nicht nur mit dieser einen Premiere gestartet, das war zwar die erste, die Eröffnungspremiere, aber es war ja am Sonntag direkt die nächste Premiere mit Marschlande und jetzt am Mittwoch.
Ja, das ist der Abend von Jorinde Dröse, ne?
Das war Marschlande, genau, das hat Jorinde Dröse inszeniert und
deutlich progressiverer Abend.
Genau, und dann hatten wir am Mittwoch noch Premiere von Frau Matanz in der Gaussstraße. So.
Aber das sind verstehe.
Ich kann ja, cool. Gerade da quasi inhaltlich gar nicht so richtig drauf eingehen, weil ich als guter Kollege erstmal mir eine Auszeit genommen habe, um nach Antwerpen zu fahren. Aus Gründen.
Aus privaten Gründen. Ja, sehr richtig. Und sorry, ich wollte dich da jetzt auch überhaupt nicht in die Bredouille bringen, da gleich irgendwie erstmal eine kritische Position zu deinem neuen Arbeitgeber einzunehmen. aber ich finde, du bist da relativ geschickt. Hast du dich da verhalten gerade?
Ich glaube,
mich hat diese Frage beschäftigt.
Also Joachim Clement hat zu mir mal gesagt, das dauert 2-3 Jahre, bis man da wirklich auch eine Bilanz ziehen kann als neues künstlerisches Team an so einem Stadt- bzw. Staatstheater. Und ich glaube, da liegt er ziemlich richtig.
Ja, ich denke auch. Ich denke auch.
Ich bin halt gar nicht im Stoff gerade. Ich habe weder Kritiken gelesen, ich habe gar nichts gelesen. Ja, ich habe gestern auf der Betriebsfeier ein bisschen was gehört, Positives wie Negatives. Also der übliche Kram. Ich würde mich da dann natürlich im Laufe unserer Serie nochmal bestimmt zu der einen oder anderen Sache äußern. Aber ich habe das Gefühl, also wir starten ja hier gerade in was rein, was für uns auch Neuland ist, muss man sagen, irgendwie. Und ich merke von mir selber auf jeden Fall, dass ich mich beobachtet fühle. Das ist schon mal eine schlechte Voraussetzung für einen Podcast. Ich habe auch das Gefühl, dass es dir ähnlich geht, ehrlich gesagt.
Ja, so ein kleines bisschen. Du schaust mich hier durchs Internet an.
Ja, wir versuchen hier so durchzumoderieren und zu erklären. Und das ist natürlich alles noch ein bisschen, siehst du, jetzt fehlen mir schon wieder die Worte. Ich habe mir nichts aufgeschrieben.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, Nick, wir können auch über was anderes reden. Aber ich kann auch mal kurz sagen, warum mich das interessiert hat. Weil es gibt so eine Sache, die mich hier in Berlin, meine Freundin ist Regisseurin, ich habe die lange, vor langer, langer Zeit, nee, so lange ist es nicht her, ich habe sie in Magdeburg kennengelernt und die war dann zwei Jahre Regieassistentin am Berliner Ensemble und habe da so ein paar Insights mitbekommen. Und da ist ja jetzt Jens Harzer, der große Schauspieler, Iflandring-Preisträger. Alle, die es nicht wissen, das ist so ein großer Theaterpreis? Es ist tatsächlich ein Ring,
ja,
der wird auf Lebenszeit weitergegeben von Träger zu Träger. Vielleicht kommt irgendwann mal eine Trägerin, man weiß es nicht. Ich glaube, Bruno Ganz hatte den als letzter und jetzt ist er vor einer Weile, als Bruno Ganz gestorben ist, an Jens Harzer gegangen. Der ist jetzt seit dieser Spielzeit am Berliner Ensemble. War der nicht vorher auch am Thalia?
Doch, ja.
Das ist ja auch witzig. Noch eine Verbindung. Egal, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, war, das Berliner Ensemble hat die Spielzeit eröffnet mit einem Monologabend von Jens Harzer. Und die Frage, was natürlich schön ist, so, klar, schmück dich mit diesem Mann. Er ist definitiv ein großartiger Schauspieler. Aber wo ist der Ensemblegeist? Was ist das Statement? Was ist der Gedanke dahinter? Wahrscheinlich ist da gar kein großer Gedanke dahinter.
Ja, das musst du mir jetzt erklären als alter BE-Schauspieler.
Das hat mich beschäftigt. Weit davon entfernt, Jannik Hinsch, auch wenn ich da mal Bühnenluft schnuppern durfte, letzte Spielzeit. Aber ja, da müsste ich jetzt meine liebe Freundin dazu holen. Die könnte das, die hätte wahrscheinlich ähnliche Fragen wie ich. Aber gut, wir können ja den Fokus auch gerne verschieben, wieder weg von der großen Bühne. Hin zur Currywurst.
Ja, der Sprung ist jetzt schwierig.
Wir haben auch schon 20 Minuten gefüllt.
Ja.
Halleluja. Ja, wir wollen ja sagen, 20 bis 40 Minuten pro Folge.
Genau, und wir tasten uns ran. Ich glaube, das wird heute noch ein bisschen, das stolpert natürlich jetzt noch ein bisschen. Wir haben da noch keine Anschlagsdynamik, glaube ich.
Das ist ein wunderbares Wort. Noch keine Anschlagsdynamik. Wann bist du denn das nächste Mal in Dresden, Jannik?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin am 17. Oktober in Dresden. Da spielen wir Dantons Tod.
Ah, weil Jannik kommt ja auch immer noch mal nach Dresden zurück.
Ja.
Hat hier noch einige Stücke im Repertoire laufen. Und
oder?
Ich bin sowieso sehr, sehr regelmäßig hier.
Genau, am 18. Entschuldigung, am 18. Oktober spielen wir Dantons Tod. Am 17. ist die Wiederaufnahmeprobe.
Dantons Tod.
Genau, aus der Regie von
Kastorf.
Frank Kastorf, genau. Der jetzt gerade am Schauspiel aus Hamburg was inszeniert. Die haben am 3. Oktober Premiere, glaube ich.
Wie ist das, so einen Kastorf-Abend zu spielen?
Lang.
10 Stunden auf der Bühne, bis die Stimme bricht?
Bis die Stimme bricht.
Also ich kann ja dazu sagen, mein Vater hat sich ja den letzten Kastorf hier angeguckt in Dresden.
Ah ja.
Mein Vater, ein sehr kulturinteressierter Mensch, aber immer jetzt auch kein Berlin gestellter Hardcore-Theatermensch. Deswegen hat er mir berichtet, als er sich diesen ersten Castorf-Abend angeguckt hat, ich glaube, das war Wallenstein, dass er so, als es 2 Uhr nachts wurde und das Stück lief immer noch, dachte, scheiße ey, ich muss morgen 6 Uhr auf Arbeit. Bleibe ich jetzt sitzen oder ziehe ich durch? Und diese Frage, die würde ich gerne mal an dich weitergeben. Wird man irgendwann müde in so einer Inszenierung?
Hat dein Vater die Premiere gesehen?
Ich weiß es nicht damals? Genau, es könnte sein. Ah stimmt, die haben danach noch das Stück verkürzt, ne?
Nee, nur die Premiere war exorbitant lang, weil ein paar Fehler passiert sind. Also die Premiere war einfach nochmal länger als alles andere. Bis 2 Uhr ging es normalerweise nicht. Es war, glaube ich, zur Premiere um 1:30 vorbei auch. Aber damit hatten wir schon eine Überlänge provoziert. Warte mal. Ja, doch, es könnte 2 gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher.
Ich meine, überlang sind die alle, die Abende, oder?
Wahrscheinlich, ja. Also ich habe zumindest noch keinen Castorf gesehen,
unter 4,5 Stunden war.
Ja, den man nicht einfach, ja, genau. Und da ist natürlich die Frage, was empfindet man als Überlänge? Aber durchaus lange Theaterabende, die natürlich auch damit arbeiten, dass man den Zuschauer oder die Zuschauerin, glaube ich, auch ein bisschen erschöpft und
ja,
führt, die man sonst im Theater nicht hat. Das kann durchaus bereichernd sein. Das hat man, glaube ich, aber nicht nur bei Frank Castorf, das gibt es natürlich auch bei anderen Leuten.
Ja, man kommt irgendwann in so einen Modus, so eine Mischung aus ja Übermüdung und wo man dann so ein bisschen die übliche Sehgewohnheit fahren lässt,
ja,
und einfach in so einen anderen State of Mind kommt.
Ja, genau.
Wenn man
ja
sich drauf anlässt, kann das, glaube ich, gut sein. Und vielleicht sollte man nicht am nächsten Morgen 6 Uhr auf Arbeit müssen.
Nee, aber es geht ja auch nicht nur darum, dass man irgendwie... Es geht ja bei so einem Castorf-Abend auch nicht unbedingt darum, jetzt klares Narrativ serviert zu bekommen, dem man irgendwie folgt und dann hinterher kann man sagen, diese Geschichte wurde mir gerade erzählt.
Nee. Es arbeitet, ist eher eine Erfahrung als irgendwie eine stringente Geschichte.
Ja,
aber Yannick, nochmal die Frage, wie ist es für dich, sowas zu spielen? Weil das interessiert mich durchaus höchst persönlich, weil ich meine, an der Schauspielschule hat man natürlich sich mit Castorf beschäftigt und irgendwie ist es ja dann auch... Wahrscheinlich, bis man es dann irgendwann mal gemacht hat, schon irgendwie ein Traum für viele Schauspielende, mal in so einem Castorf-Abend auf die Kacke zu hauen. Wie ist das?
Ich, also bei Wallenstein, das war die erste Arbeit mit ihm in Dresden. Das war auch, glaube ich, seine erste Arbeit in Dresden überhaupt. Ja, von entspannt bis Grenzerfahrung war alles dabei, würde ich sagen. Also die Vorstellung letztendlich zu spielen, hat mir großen Spaß gemacht. Aber natürlich, also ich kann sagen, ich hatte mit Moritz, glaube ich, zwischendurch auch, also ich hatte, glaube ich, mal so über eine Stunde auf jeden Fall, 1,5 Stunden, in denen ich nicht auf der Bühne war. Da haben Moritz und ich hinten im Konvoi Karten gespielt. Da hat er mir so ein bayerisches Kartenspiel beigebracht. Watten heißt das. Ziemlich cool. Macht extrem Spaß. Kann man zu 2, zu 3 und bis 4 Personen, glaube ich, spielen. Müssen wir auch unbedingt mal machen. Du bist ja leidenschaftlicher
Extrem geeignet für Castorf-Vorstellungen.
Ja, das war großartig. Wir haben deutsches Blatt gespielt, also spielt man mit deutschem Blatt. Ich könnte jetzt die Regeln erklären, aber ich habe jetzt gerade kein Blatt da. Das wird ein bisschen kompliziert. Vor allem komme ich nicht aus Bayern und ich glaube, das ist dort Kulturgut. Ich will mich da nicht irgendwie in die Nesseln setzen.
Man hat da schon Zeit.
Ja, man hat Zeit und man hat aber auch... Es gibt natürlich auch Bühnenzeit, so, und das war auf jeden Fall dann da nochmal nach diesen 1,5 Stunden Pause. Ich glaube, für Moritz waren es 2 Stunden oder knapp über 2 Stunden.
Krass. 2 Stunden, wo er dann einfach nicht gespielt hat.
Genau, und sich dann da wieder reinzupuschen irgendwie.
Aber geht das? Was?
Ja, das geht.
Weil du meintest ja zwischen Grenzerfahrung und was war das andere?
Entspannung.
Welcher Form ist die Grenzerfahrung, die du da gemacht hast?
Na,
jetzt kriegt das hier so ein geiles Interview-Ding, aber ich dachte, ich muss ja dem Abend ein bisschen Zucker geben und ich glaube, das wollen die Leute auch wissen. Außerdem will ich selber auch wissen.
Ja, es geht schon natürlich, also ist ja kein Geheimnis, dass das viel auch über eine mentale und körperliche Verausgabung läuft. Also eine spielerische natürlich, aber die durchaus Grenzen tangiert, die irgendwann... Ja, wo man gucken muss, wie viel bin ich bereit, da noch reinzugeben und inwieweit sollte ich mich vielleicht auch ein bisschen abgrenzen, damit ich jetzt nicht komplett mich da verliere. Ich glaube, das ist schon wichtig, sich da auch ein bisschen abzugrenzen zwischendurch. Tatsächlich körperliche Erschöpfung zusammen mit Konzentrationsmangel führt da auch zu einer Art Erleben auf der Bühne, das man so vielleicht nicht immer hat.
Na? Also das ist geil. Körperliche Erschöpfung und Konzentrationsmangel und irgendwie Ohnmacht, oder?
Ja, ich fand's, ja, in Ohnmacht finde ich, darf's halt nicht.
Würdest du sagen, das ist erstrebenswert?
Naja, ich glaube halt, da darf's nicht reinrutschen, so. Man muss schon versuchen, quasi da auch ein bisschen dagegen zu arbeiten. Es ist wahrscheinlich du bist da neulich einen Marathon gelaufen.
Das ist richtig.
Ich glaube, es hat schon auch was damit zu tun, wo suche ich jetzt mein Gleichgewicht zwischen sportiver Herausforderung und mentaler irgendwie oder emotionaler Selbstaufgabe oder so.
Aber ist das noch Schauspiel?
Wenn ja, du auf jeden Fall.
Kaputt bist?
Nein, es ist bei.
Wenn es wirklich nur noch so körperliche.
Nein, es ist. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Schauspiel. Also es ist auf jeden Fall. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt Seelenstriptease-mäßig da sich selber zu entblößen. Überhaupt nicht. Aber man merkt natürlich trotzdem, dass man einfach irgendwann auch ein bisschen drüber ist oder drunter oder und du und hast ja keine Wahl.
Dann kommen die Emotionen auch ganz anders.
Das kann schon passieren. Ich meine, du hast es doch selber gelernt, ja, oder auch Erfahrungen gemacht, die dahin gehen.
Natürlich. Ich habe das tatsächlich jetzt auch, weil du es angesprochen hast, ich bin letztes Wochenende bin ich beim Berlin-Marathon mitgelaufen, mein erster Marathon, yay. Ich bin angekommen und war ganz gut vorbereitet und ich habe das geschafft und war super happy, dass das alles geklappt hat und so. Und da merkt man aber natürlich auch, irgendwann musst du irgendwie über den Schmerz drüber, egal wie gut trainiert du bist, sondern dann fangen halt an, die Beine weh zu tun und die Muskeln sind übersäuert und es wird halt so ein bisschen Krampf und du musst, wie gesagt, musst eben ein bisschen über den Schmerz drüber und das habe ich auch im Training schon gemerkt. Klar, die Leute, die tragen ein, die Stimmung ist insane gut. Das macht ganz, ganz viel mit deiner Energie, mit deiner Motivation, wenn du da langläufst, dass du angefeuert wirst, auch im Vergleich zu Fußball zum Beispiel. Der Vibe ist so ein krass positiver. Das ist insane. Es gibt halt keine besoffenen Leute, die dem gegnerischen Team aufs Maul hauen wollen.
Schade.
Ja, nichts grundsätzlich gegen Fußball.
Nein, ich weiß,
einer der ganz wenigen Punkte, die die Gesellschaft noch zusammenhält, würde ich sagen. Das und der Theaterkahn. Scherz beiseite. Aber das war krass, wie positiv der Vibe da war, generell. Von den Leuten, die mitgelaufen sind, aber auch von dem, was da entlang der Strecke an Energie rüberkam. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich erzählen, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man merkt, okay, jetzt tut's weh und es ist auch ein bisschen zu viel. Und dann merkt man, man wird emotional. Mhm. Über diese positive Euphorie drüber, sondern es gab so einen Moment irgendwie bei Kilometer, weiß ich nicht, 38 oder so, wo ich dachte, Alter, das ist, die ganzen Leute rechts und links, das ist mir alles viel zu viel. Ich will eigentlich jetzt einfach nur noch geradeaus und ins Ziel. Und man merkt richtig, wie man so dünnhäutig wird und wie so die Barrieren, die man hat, die Panzer, die Schutzschichten, wie die so langsam bröckeln.
Ja.
Und das hatte ich, wie gesagt, im Training schon mal. Aber da ist es nochmal was anderes, weil man ist ja nur mit sich alleine beschäftigt. Da war das fast noch ein bisschen krasser als dann beim Marathon. Aber das war auf jeden Fall eine abgefahrene Erfahrung. Das ging dann irgendwann auch wieder weg, so. Aber auch so ein Moment, wo mir fast so die Tränen gekommen sind. Mhm. Weil man einfach irgendwie an so einem Gedanken nachgehangen hat. Und um den Bogen zu schließen zu Frank Castorf, ich könnte mir vorstellen, und das ist eine Erfahrung, die ich bei vielleicht ähnlichen Projekten auf der Bühne auch schon gemacht habe, dass man da anderen Zugang zu seinen Emotionen hat? Fragezeichen?
Ja, also das, was du beschrieben hast, klang so nach Bioenergetik, ne? Irgendwie gerade.
Ja, ja, voll.
Ist das so ein bisschen der Zustand? Also so dieses, wie würde du gesagt sagen, hast, ja. Leicht fiebrige, dünnhäutige, etwas eher schwer zu beschreibender, emotional offener Zustand.
Absolut. Bioenergetik übrigens für alle, die es nicht wissen, das ist so eine, wie sagt man das, eine Technik,
ja.
die wir...
Wir sind da ja auch keine Experten, also...
Wir sind da keine Experten, die wir zur Schauspielschule im Rahmen eines so eines abgefahrenen Workshops mal gemacht haben, wo man den Körper quasi in einen zittrigen Zustand bringt. Und das kombiniert mit Atem, mit einem Atem und einem Ton und das klingt dann, das ist dann etwa, man haut ungefähr so einen Ton raus und dann vibriert irgendwann der ganze Körper und dann fängt man irgendwann an, sehr emotional zu werden und zu heulen. Und dadurch kommt man irgendwie dann an Gefühle ran. Das war abgefahren. Und ja, ich würde sagen, das geht in so eine Richtung.
Ja.
Aber du wolltest eigentlich erzählen.
Ja, ich würde sagen, es geht darum, darüber die Kontrolle zu behalten. Also eben sich nicht dem hinzugeben dann. Ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, das so arbeiten auch manche Leute. Ja, schwer zu sagen, Alter. Da kratzen wir am Geheimnis unserer beruflichen Existenz.
Aber du gehst dann da nicht rein. Du willst dann nicht in das Gefühl reingehen. Weil das
für
ein
Momente.
Kontrollverlust ist, oder?
Für Momente, ja. Ich finde halt immer, also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich finde es immer besonders attraktiv, wenn ich sehe, dass Leute auf der Bühne in der Lage sind, das zu kontrollieren. Ich möchte nicht sehen, wie sich jemand da quasi, ich möchte keine Selbstaufgabe sehen oder irgendwie
kein Kontrollverlust.
Kein Kontrollverlust, irgendwie. den möchte ich nicht wirklich sehen. Also ich möchte ihm glauben, verstehst du? Du weißt, was ich meine, glaube ich. Ich glaube, Bühne ist ja auch ein gefährlicher Raum, so. Und mit einem riesigen Bühnenbild und einer versenkten Bühne auf, ich weiß nicht, wie viel es in Dresden sind, 10 Meter und so, das ist ja auch einfach gefährlich. Ich finde, man muss schon irgendwie Zeit und Raum so ein bisschen immer noch in der Hinterhand behalten, dass man da nicht komplett irgendwie jetzt davon schwebt oder so. Aber natürlich bringt es durchaus Freude, mit diesem schmalen Grat zu spielen.
Voll.
Würde ich sagen.
Eine Beobachtung, die ich in diesem Kontext irgendwie auch gemacht habe, ist, wenn es zu echt wird auf der Bühne, ist es auch zum Zuschauen irgendwann nicht mehr geil.
Ja, da verschwimmt es ja dann
das,
auch.
Das ist das Verrückte irgendwie daran. Klar, du versuchst irgendwie, ich schwirrt immer dieser blöde Begriff der Authentizität rum, so, ne? Ist das irgendwie glaubhaft, was du auf der Bühne machst? Aber ich merke auch, und ich glaube, in die Richtung geht das auch, wenn das einfach nicht mehr Schauspiel ist, sondern einfach zu echt,
ja.
Dann gibt es diese irgendwie doch wichtige Distanz nicht mehr, um das Geschehen als Zuschauer für sich annehmen zu können.
Ja, da bräuchten wir jetzt auch einen Dramaturgen wahrscheinlich. Weil
ja, also zu echt darf es halt auch nicht werden. Es muss immer noch sichtbar sein, irgendwie, dass es Theater ist.
Na, die Frage ist auch,
sonst holt man den Krankenwagen.
Ja, genau. Und wann verschwimmt das? Wann wird das? Es ist ja was wir immer wieder auch besprechen. Oder das ist natürlich auch eine Frage, wie möchte ich mich künstlerisch ausdrücken oder wie möchte ich mich gerne verwirklichen oder nicht? Und ist Schauspiel überhaupt eine künstlerische Verwirklichung oder ist Schauspiel mehr Handwerk, um Leuten kathartische Erfahrungen zu kredenzen?
Ermöglichen.
Ermöglichen, ja. Danke, genau. Oder geht es darum, dass ich selber kathartische Erfahrungen mache? Weiß ich nicht. So, also wo fängt Performance an? Wo hört Performance auf? Wo fängt Schauspiel an? Was ist der Unterschied? Das, meine lieben Freunde, besprechen wir in der
nächsten
Folge.
Okay, geil. Also jetzt sind wir doch ganz schön tief eingetaucht.
Ja.
Möchtest du noch eine Currywurst-Story erzählen, Yannick? Vielleicht jetzt so was Lockeres zum Abschluss.
Ja, also ich frag dich, pass auf, also wenn ich das nächste Mal in Dresden bin oder wenn wir uns in Dresden sehen, dann würde ich gerne mit dir zu Curry24.
Halleluja.
Da machen wir eine Currywurst-Verkostung.
Ja.
Und packen unsere Mikros ein und, und machen eine Folge zur schärfsten Currywurst Dresdens. Ich bin sehr gespannt, wie viel Schärfe du verträgst.
Oh, ich war da schon mal. Ich hab da schon mal richtig reingehauen. Also, irgendwann macht's halt keinen Spaß mehr. Dann kannst du auch auf Gummi kauen, weil es ist einfach nur scharf. Es tut weh.
Es tut
genau wie der Marathon ab Kilometer 40.
Richtig. Und da werden wir mal gucken.
Keine Freude.
Da werden wir mal gucken, in welche emotionalen Sphären uns diese körperliche Grenzerfahrung katapultiert.
und ob wir was fürs Theater mitnehmen können.
Richtig, genau.
Ach, großartig.
Ob wir was fürs Theater mitnehmen können, außer scharfen Durchfall.
Das ist dieser feine dramaturgische Bogen, für den wir, glaube ich, hier eingekauft wurden.
Ja, als wäre es geplant gewesen, ne? Und oh, das Mann, wird für immer ein Geheimnis bleiben.
Großartig. Ja, ich glaube, das ist einen besseren Abschluss wird man jetzt nicht finden für diese erste Folge.
Ja, da treffen wir uns im November spätestens.
Ja, wir werden noch ganz viel rausfinden, wie das hier funktioniert. Und wir werden ganz viel über uns selbst erfahren, hoffentlich. Und freuen uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Genau.
Vielleicht...
Das war jetzt eine klassische
Zuhörer.
Das war jetzt eine klassische Theaterfolge. Wer weiß, was uns noch alles erwartet.
Ja, tut mir leid, ich habe dich ein bisschen eingefangen. Ich weiß, du wolltest direkt das Currywurstpferd satteln und ich dachte, im Sinne der Hochkultur habe ich so ein kleines bisschen die Zügel angezogen.
Ja, wir müssen ja auch gucken, wen wir damit abholen und wo wir da richtig rein.
Wir werden sehen, werden wir das irgendwie auch alles so Social Media mäßig, wenn es dann mal läuft, anfeuern und dann könnt ihr alle auch sehr gerne schreiben, was ihr hören wollt. Wir ziehen uns auch gerne aus. Ihr werdet es nur nicht sehen.
Das ist ein Podcast. Das ist absolut richtig, weil sowas wie einen verdammten Videopodcast wird es mit uns nicht geben.
Erstmal.
Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Valentin, für dieses nette Interview.
Sehr gerne.
Nächstes Mal wieder.
Mehr beim nächsten Mal.
Nächstes Mal wieder mit mehr Fragen von mir an dich. Und vielleicht weniger Tee und Kaffee und dafür mehr Limonade.
So, jetzt heißt es viel Spaß im Schnitt.
Richtig.
Macht's gut.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt schon viel Spaß dabei und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Kleinschmidt und
Hinsch.
Ein
Theater.
Kahn.
Podcast.
Yeah. Ciao. Ciao.